Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Auf den Wellen ist alles Welle, auf dem Meer ist kein Eigentum. So heißt es bei Schiller und vielleicht ist das ein Grund, weshalb es uns, wenigstens unbewusst, zum Wasser zieht. Nicht nur in diesen sommerlichen Wochen. Auch in dieser Ausgabe von Kultur heute. Wir sprechen nämlich über den neuen Film von Christian Petzold. Undine heißt er und holt den mythischen Wassergeist in die Gegenwart. Außerdem berichten wir über eine Seebäder-Ausstellung in Kiel. Und wir würdigen in dieser Sendung auch die Geigerin Ida Händel, die im hohen Alter gestorben ist. Zuerst aber geht es, muss es, nach Sachsen gehen. Der Vorsitzende der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Siegfried Reiprich, hat nämlich am vergangenen Montag einen Tweet veröffentlicht, indem er zwischen den jüngsten Krawallen in Stuttgart und der Reichspogromnacht von 1938 eine Analogie herstellt. Ob es sich um eine Bundeskristallnacht oder nur, in Anführungsstrichen, um ein südwestdeutsches Scherbennächtle gehandelt habe, so Reiprich wörtlich. In einem anderen Tweet erklärte er einen Tag später, Zitat, weiße Kaukasier oder wie man es nennen will, Zitat Ende, zu einer bedrohten Minderheit. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch reagierte darauf mit Distanzierung und sprach von einer Verkennung der Wesensmerkmale von politischer Gewaltherrschaft. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Bastian Brandau, ist von Reiprichs Äußerungen nicht gerade überrascht. Hier seine Reaktion.
Leider muss man es so sagen. Die Äußerungen Siegfried Reiprichs dürften in Sachsen niemanden überrascht haben, der sich auch nur kurz mit der Person Reiprich an der Spitze der Gedenkstättenstiftung auseinandergesetzt hat. Das allein ist schon schlimm genug. Wie sich Reiprich, seit 2009 Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, geäußert hat, ist nicht weniger als skandalös. Wenn der Mann an der Spitze der Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus bei Twitter nun die Reichspogromnacht in einem Atemzug mit den Krawallen in Stuttgart nennt, ist er endgültig untragbar. Noch dazu, wenn er in einem anderen Tweet auf rassistische Inhalte verlinkt. Alles allerdings nichts Neues in der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, deren Arbeit auch schon mehrfach Thema im Sächsischen Landtag war. Schon 2015 sorgte ein zustimmender Tweet zu Pegida von Reiprichs Stellvertreter für Aufsehen, gesendet über den offiziellen Account der Stiftung, die jahrelang eine einseitige Gedenkkultur betrieb. Das Gedenken an die NS-Verbrechen in Sachsen stand hinter dem an die Verbrechen des Sozialismus zurück. Deshalb stieg unter anderem die Bundesvereinigung der Opfer der NS-Militärjustiz aus einer gemeinsam geplanten Ausstellung aus. Hinzu kamen immer wieder interne Mobbingvorwürfe gegen Reiprich, die dieser allerdings zurückwies. Und wenn Mitarbeiter in leitenden Funktionen der einzelnen Gedenkstätten unter Verweis auf Probleme in der Geschäftsstelle mit Journalisten lieber über private E-Mails kommunizieren möchten, spricht das Bände über Kultur und Klima in der Gedenkstättenstiftung. Allein die Personale Reiprich war politisch gewollt von der sächsischen CDU, die ihn, den in den 80ern aus der DDR ausgebürgerten Naturwissenschaftler, 2009 ins Amt gehoben hatte. 2014 verlängerte die schwarz-gelbe Regierung seinen Vertrag kurz vor Ende der Legislaturperiode. In der nun schwarz-roten Koalition kämpfte SPD-Ministerin Eva-Maria Stange 5 Jahre mit Reiprich, ohne sich letztlich aber zu einer Entlassung durchringen zu können. Zuletzt hatte man einen Modus vivendi gefunden. Reiprich galt als isoliert, selbst bei Projektpartnern fiel auf, dass die Gedenkstätten weitgehend autonom arbeiteten. Was aber weiter fehlte und besonders in Sachsen so wichtig wäre, waren Impulse und eine Leitidee zur Gedenkkultur. Die hatte eine 2016 erstmals durchgeführte Evaluation der Stiftung gefordert. Doch Impulse wissenschaftlicher oder strategischer Art zur Arbeit der Gedenkstätten hatte von Reiprich schon lange niemand mehr erwartet. Wenn sich nun mit der neuen Kulturministerin Barbara Klepsch auch eine CDU-Politikerin von Reiprich distanziert, kommt dies schlicht Jahre zu spät. Dennoch könnte die Ministerin ihr Gesicht wahren und reinen Tisch machen. Reiprich, der kürzlich angekündigt hatte, Ende November vorzeitig gehen zu wollen, sollte sofort sein Amt verlieren. Es wäre in einer Zeit des erstarkenden Rechtsextremismus ein wichtiges Zeichen, wenn die Gedenkstätten von einer Person geleitet würden, die dieser Aufgabe fachlich und menschlich gewachsen und ideologisch unverdächtig ist. Auf Siegfried Reiprich trifft all dies nicht zu.
Bastian Brandau, Deutschlandfunk-Korrespondent in Sachsen, kommentierte die jüngsten Twitter-Äußerungen von Siegfried Reiprich, dem Vorsitzenden der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Und auch die Grünen-Fraktion im Bundestag übt nun harsche Kritik an Reiprich. Es sei an der Zeit, ihn von seinem Amt zu entbinden, erklärten die Fraktionssprecher für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sowie für Kulturpolitik, Claudia Roth und Erhard Grundl, heute. Kommen wir zur Musik und zu einer Jahrhundertgeigerin. Das ist ein Attribut, mit dem man behutsam umgehen sollte. Auf Ida Händel aber trifft der Titel Jahrhundertgeigerin zu, denn ihr Leben, privat wie musikalisch, bildet das 20. Jahrhundert mit vielen Facetten ab. Geboren in den 1920ern in Polen, ausgebildet in London und Paris, hat sie lange Jahre in Kanada gelebt, aber auf der ganzen Welt konzertiert. Etwa in China, gleich nach der Kulturrevolution als erste westliche Solistin. Oder 2006 beim Papstbesuch in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Jahrzehntelang war Ida Händel aber auch im Aufnahmestudio tätig, hat ihre Interpretationen des großen Geigenrepertoires dokumentiert. Um Benjamin Brittens Violinkonzert Opus 15 hat sie sich besonders verdient gemacht. Ida Händel mit dem Deutschen Symphonieorchester unter Wladimir Ashkenazy, eine Aufnahme aus dem Jahr 1994. Wie heute bekannt wurde, ist Ida Händel vorgestern in Miami gestorben. Wie alt sie tatsächlich wurde, weiß man nicht. Deshalb frage ich unseren Musikkritiker Uwe Friedrich. Unterschiedliche Angaben zum Geburtsdatum, das kennt man ja eigentlich nur von Filmstars. Warum aber bei der Geigerin Ida Händel?
Der Ursprung liegt offenbar darin, dass ihr Vater sie erst mal älter machen musste, oder vielleicht ist es auch ihr wahres Alter, als sie auftreten sollte in London. Da musste sie nämlich mindestens 14 sein und das würde das Geburtsdatum 1923 bedeuten. Sie selbst war auch ein großer Filmfan und Verehrer der Filmdiven ihrer Zeit und das ist ja durchaus üblich, mal ein paar Jahre abzuziehen und gerade bei Geigern, Geigerinnen spielt natürlich auch dieser Wunderkind-Mythos eine Rolle. Je jünger man aufs Podium kommt, je jünger man auf sich aufmerksam gemacht hat, umso besser in dicken Anführungsstrichen. Und deshalb ist das offizielle Geburtsjahr, auf dem sie auch vehement bestanden hat, 1928.
Okay, das bleibt also in einer gewissen Weise offen. Fest steht, dass sie in Polen geboren wurde. Noch vor Kriegsbeginn ist sie mit ihrer Familie nach London umgezogen. Wie verlief dann ihre Karriere?
Also sie wurde schon sehr jung von Józef Szigeti gelobt und von Bronislaw Hubermann, hat auch bei Szigeti erstmal Unterricht genommen in Paris. Der ging in die USA, dann wurde sie Schülerin von Carl Flesch in London. Und daran merkt man schon, stilistisch ragt das weit ins 19. Jahrhundert zurück, was sie macht. Man redet dann ja immer von Schülern, Enkelschülern und so weiter. Also da ist wirklich eine Tradition auch hörbar lebendig geblieben. Ihre ersten Aufnahmen waren das Bruchkonzert 1948, das Beethoven-Konzert 51 und dann folgten schnell die großen Werke des Repertoires Brahms, Sibelius. Sibelius hat sich sehr lobend über sie geäußert. Das Stück können ja bis heute nicht viele überzeugend spielen, aber offenbar hat der Komponist sich davon überzeugen lassen, was sie gemacht hat.
Und mit Britten haben wir sie gerade gehört. Diesen selbstbewussten, möchte ich mal nennen, Geigenklang von Ida Händel. Wie würden Sie Ihre Spielweise beschreiben, Uwe Friedrich? Was hat sie gespielt, beziehungsweise wie hat sie gespielt?
Das Erste ist, sie war ungeheuer unsentimental, kraftvoll, ein großzügiger Ton auch, den sie wirklich geteilt hat mit dem Publikum. Sie hat Wieniawski gespielt, Glasunow, Reger, Prokofjew, auch eher selten gespielte Werke wie das Schumann-Violinkonzert, zeitgenössisches Britten haben wir gerade schon gehört, Casella, Dalla Piccola, relativ wenig Kammermusik, dort auch ein eher eingeschränktes Repertoire von Sonaten, Mozart, Beethoven, Brahms und dann noch ein bisschen was aus der Spätromantik und ganz wenig Bach. Da sieht man schon Vorlieben im 19. und 20. Jahrhundert.
Und Sie waren, Uwe Friedrich, bei besagtem Berliner Konzert 1994, aus dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, dabei, waren in der Berliner Philharmonie. Wie erinnern Sie sich an diesen Auftritt? Wie erinnern Sie sich an Ida Händel?
In jeder Hinsicht unvergesslich. Ich war gar nicht wegen des Violinkonzerts da, das sie gespielt hat, sondern wegen der Symphonie danach, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Der Name Ida Händel sagte mir, wie ich zu geben muss auch gar nicht. Sie kam raus und es war völlig klar, das ist eine Dame, eine echte Erscheinung, eine Diva, wie man das sonst nur von Opernsängerinnen kennt, die den großen Auftritt genossen hat. Und in dem Moment, wo sie anfing zu spielen, ging es dann nur noch um die Musik, um Britten, den sie uns nahe bringen, mit uns wirklich, was ja viele Künstler von sich behaupten, dass sie mit uns im Publikum teilen will, das hat sie auf großzügige Weise gemacht und deshalb ist mir dieser Abend unvergesslich.
Das sagt der Musikkritiker Uwe Friedrich zum Tod der Geigerin Ida Händel. Vielen Dank. Ja, und jetzt tauchen wir, wie bereits angekündigt, ab unter die Wasseroberfläche und das dürfte dem Filmregisseur Christian Petzold durchaus gefallen.
Unter Wasser ist eine fantastische Welt, weil es gibt keine Dialoge. Die Art und Weise des Atmens, ja, durch die Sauerstoffflaschen, das ist ein Dialog. Die Blicke sind Dialog, die Körper, die umeinander herumschwimmen, die Geschmeidigkeit. Man sagt ja, die Menschen kommen aus dem Wasser, vielleicht ist das ja auch so eine Ursprungssehnsucht.
Ja, so sagt es Christian Petzold, vorgestern hier bei uns im Deutschlandfunk. Ab heute können Sie viele Unterwasseraufnahmen von ihm und seinem Kameramann Hans Fromm im Kino sehen, in Undine nämlich, dem neuen Film mit Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen. Nach der Berlinale Premiere ließ der Filmstart wegen Corona einige Zeit auf sich warten. Jetzt aber läuft die moderne Fassung dieses uralten Wassergeist-Mythos an. Katja Nikodemus, Petzold holt diese Undine, die den Mann, der sie verlässt, ja eigentlich töten muss. Er holt sie aus dem Wasser und holt sie in die Gegenwart. Kommt denn Petzold so ganz aus, ohne das Märchenhafte, ohne das Traumhafte?
Also das schreit sozusagen nach der guten alten Ja- und Nein-Antwort. Es ist ja schon so, dass Undine spielt ja wirklich eine promovierte Historikerin, die Touristen in Berlin im Auftrag des Senats über die Geschichte der Stadt aufklärt. Und schon in der ersten Szene, da erleben wir so eine Führung, eben mit Modellen führt sie die Visionen oder auch architektonischen Entwürfe vor, mit denen diese Stadt Berlin immer neu erfunden werden sollte. Und das ist natürlich erstmal die Vergegenwärtigung oder auch Entmythologisierung dieser Figur. Aber andererseits hat es Christian Petzold in seinen Filmen schon immer für phantomhafte, gespensterhafte, märchenhafte Figuren interessiert. Seine Filme haben immer Meta-Ideen oder auch Metatexte miterzählt. Und wenn jetzt Paula Beer da als Undine und Historikerin in Berlin-Mitte in unserer Gegenwart zu ihrem Freund, der sie verlassen will, gleich in einer der ersten Szenen sagt, wenn du mich verlässt, dann muss ich dich töten, dann sind wir natürlich wieder mitten im Mythos, aber eben auch in der Gegenwart.
Ich bin ein Romantiker, so sagt das Christian Petzold immer wieder in der Gegenwart in Interviews. Ist Undine jetzt ein romantischer Liebesfilm oder vielleicht doch eher so ein bisschen der Film einer Emanzipation? Denn Petzold betont ja auch immer, dass er sich vielleicht gar nicht so sehr auf den Mythos, sondern vielmehr auf die Interpretation durch Ingeborg Bachmann bezieht.
Also dieser Mythos wird ja auch gerade in der Romantik halt immer wieder aus Sicht der Männer erzählt, auch in den Eichendorff-Gedichten zum Beispiel. Und bei Bachmann, ja, da gab es natürlich plötzlich eine Undine, die eine eigene Stimme bekommen hat, einen eigenen Blick auf die Liebe oder auch auf das Scheitern einer Beziehung und die Sehnsucht nach Freiheit. Und schon ganz ähnlich kämpft jetzt bei Petzold Undine schon auch gegen die Mechanik des Mythos. Denn diese junge Frau, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, die hat keinen Bock mehr auf die Last der Legende. Also sie will sich nicht rächen müssen an ihrem Ex. Sie will lieben, sie will leben, sie will sich verlieben. Und diese Lebensgier oder diese Freude auch am Verliebtsein, das ist dieser Undine anzumerken. Und sie trägt ja auch schon in der ersten Szene ein Business-Outfit, wie eine Rüstung eigentlich, so als ziehe sie in den Kampf gegen das, was ihr die Männer oder auch eben die männlichen Autoren vorgeschrieben haben, buchstäblich vorgeschrieben haben.
Ja, und diese Liebe, die sie sich so wünscht, die lebt sie dann ja zumindest einige Zeit mit Franz Rogowski, sozusagen als dem Counterpart. Paula Beer und Franz Rogowski sind diese beiden, die die Hauptrollen spielen. Und die haben ja auch in Petzolds letzten Film in Transit die Hauptrollen gespielt. Ist das jetzt wieder so ein neues Personenmarkenzeichen von Petzold? Hat sie diese Pärchenwiederholung irgendwie irritiert?
Ja, bin ich irritiert, weil Christian Petzold ja sowieso ein Regisseur ist, der eine gewisse Treue zu seinen Schauspielern und Schauspielerinnen hat. Also er hat zum Beispiel immer wieder mit Barbara Auer gedreht, im Kino wie im Fernsehen. Er hat 6 Kinofilme mit Nina Hoss gemacht und jetzt eben zum zweiten Mal, okay, mit Franz Rogowski und Paula Beer als Liebespaar. Und mir scheint es, dass er dieses Paar oder diese Darstellerkonstellation in Undine eigentlich nochmal neu erfunden hat. In Transit, da lastet er auf diesem Paar, das eigentlich nur eine Nacht miteinander hat, schon immer so die Last der Geschichte, die Verfolgung durch die Nazis. Und hier jetzt, da lässt er sie selbst versunken durch Berlin gehen, ganz eng umschlungen. Die haben keine Augen für die Stadt um sie herum. Oder wenn er sie zum Bahnhof bringt, dann läuft er noch eine Weile neben dem abfahrenden Zug her. Also das sind Bilder wirklich eines unbedingten Gefühls oder auch einer herzergreifenden Verliebtheit. Und ich finde, die hat man so in noch keinem Petzold-Film auch gesehen.
Und die beiden lässt er ja auch ins Wasser steigen. Also es gibt eine ganze Reihe von Unterwasser-Weltbildern, eine fantastische Welt, so haben wir gerade Christian Petzold selbst sagen hören. Wie wirken diese Unterwasserbilder auf Sie? Was ist das für eine Ästhetik? Was sind das für Bilder?
Also ich glaube erstmal, wenn man über die Ästhetik von Christian Petzold spricht, dann muss man eigentlich den Kameramann Hans Fromm einfach auch erwähnen und auch feiern, der ja alle seine Filme fotografiert hat von Anfang an. Und gemeinsam mit ihm hat er so eine Ästhetik, kann man sagen, der lichten Klarheit entwickelt. Das sieht man auch gerade in diesen Unterwasserbildern da an dem Stausee. Diese Bilder sind auch immer präzise kadriert. Und ich finde das ganz Besondere an diesem Film, Anondine, ist jetzt nochmal ein ganz besonderer Rhythmus von längeren, ungeschnittenen Szenen und Nahaufnahmen. Also diese Liebesgeschichte von Undine und Franz Rogowski, ja, die bekommt durch diesen Wechsel eine ganz eigene Dynamik und auch was irgendwie Befreiendes. Und teilweise hatte ich wirklich das Gefühl in diesem Film, in dem das Wasser ja eine große Rolle spielt, eben der Stausee, auch ein Aquarium, das zerbirst, dass man in diesem Film mitschwimmen kann. Plus der Bilder eigentlich, ja.
Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über Undine, den neuen Film von Christian Petzold. Ab heute endlich, möchte man sagen, in den Kinos. Und diese süßwassergewöhnte Undine würde sich wahrscheinlich auch an die Ostsee gewöhnen können mit ihrem Brackwasser, das weder süß noch salzig ist, beziehungsweise sowohl süß als auch salzig. Die Ostsee, das ist aber nur die eine Seite von Schleswig-Holstein, denn, wie heißt es so schön in der Landeshymne, Schleswig-Holstein Meer umschlungen. In diesen Wochen zieht es unzählige Reisende an die Küste im Norden. Urlaub ohne lange Anreise, dazu noch frischer Wind, der die Aerosole vertreibt. Die Nord- und Ostseeküste erlebt in Corona-Zeiten ordentlich Zulauf. Die Voraussetzungen dafür wurden allerdings im frühen 19. Jahrhundert geschaffen schon, als die ersten Seebäder entstanden und sich als gesundheitsfördernde Erholungsorte etablierten. Diese Geschichte erzählt jetzt eine Ausstellung mit mehreren Standorten in Kiel, Badesaison, Seebäderkultur an Nord- und Ostsee. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat sie sich angeschaut und mit den MacherInnen gesprochen.
2004 zog Eva Furi aus ihrer schwäbischen Heimat nach Kiel, der einzigen Landeshauptstadt am Meer. Oft hat Furi seitdem gedacht, dass es schön wäre, wenn die Menschen wieder mitten in der Stadt in die Ostsee springen könnten.
Natürlich hört man die ganze Hafenwirtschaft, die das etwas anstrengend macht, aber ich glaube, die Leute lechzen nach Strand in der Stadt.
Furi leitet die Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Das Haus ist eines von vier Museen, das sich an der neuen Ausstellung zur Entstehung der Seebäder an der Ostsee und Nordsee im Kieler Landtag beteiligt. Der Landtag liegt direkt am Ufer der Kieler Förde. Fast genau an gleicher Stelle wurde 1822, also vor fast 200 Jahren, das erste Badehaus der Stadt eröffnet. Errichtet wurde es im klassizistischen Stil nach Plänen des dänischen Architekten Axel Bunsen. Durch drei Glastüren ging der Blick hinaus auf die Ostsee. In sechs Zimmern gab es warme Wannenbäder. Der Weg zum Bad im Meer war abenteuerlich.
Also es gab Badekarren, die ins Wasser gezogen wurden, von denen aus man einmal ins Wasser gehen konnte und wieder hineinklettern über eine kleine Treppe und sich wieder bekleidet hat. Und es gab für die Frauen sogenannte Badeflöße, also schwimmende Badehäuser, sogar mit einem kleinen Gesellschaftsraum, wo man dann eben kurz im Wasser war, aber sich hinterher auch unterhalten konnte.
Einfach so splitternackt zu baden, sei nicht in Frage gekommen. Zu groß war damals das Schamgefühl, sagt Furi. Viele Jahrzehnte später hatte sich der Blick auf den menschlichen Körper verändert. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Badeanzüge für sie und für ihn immer populärer. Einige rote und blaue Prachtexemplare zeigt die Ausstellung im Kieler Landtag. Seebäder, wie das von Travemünde, waren zu dieser Zeit längst zu einem Touristenmagneten geworden. Schon lange ging es nicht mehr nur ums Baden, sondern ums Flanieren am Meer und ums Sehen und Gesehenwerden. Davon war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts nichts zu spüren. Gerade die Nordseestrände galten als wild und gefährlich. Doch allmählich schwappte aus England die Idee des Seebads herüber. Binnen weniger Jahre eröffneten in Kiel, Travemünde und im heute dänischen Ampenrade die ersten Seebäder an der Ostsee. Der Heilgedanke spielte dabei eine wichtige Rolle. Davon zeugen auch die historischen Mineralwassergefäße aus Kiel und die hellen, leichten Kleidungsstücke, die Leibwäsche, auf die die Badeärzte Wert legten. Auch das Museum Kunst der Westküste auf Föhr beteiligt sich an der Ausstellung. 1819 ging auf der Insel das erste Seebad an der Nordsee in Betrieb. 61 Badegäste seien in der ersten Saison in Wiek auf Föhr gezählt worden, sagt Museumsleiterin Ulrike Wolf-Thomsen. In einer normalen Saison seien es heute 200.000.
Erstmal ein Seebad als neues Seebad zu bewerben, dazu gehörten ja ganz andere Erfordernisse als heute, wo man in den sozialen Kanälen mal kurz mal was postet. Jetzt ist da ein Event.
Doch schon bald wurde das Seebad in Wiek auf Föhr bekannt. Und so attraktiv, dass selbst betuchte Menschen aus dem Ausland die Weiterreise auf sich nahmen. Aus Russland, genauso wie aus Indien oder Südamerika, sagt Wolf Thomsen. Johann Strauss machte seine Hochzeitsreise nach Föhr. Nach seiner Rückkehr komponierte er den Walzer Nordseebilder. In der Musik seien doch sehr stimmungsvoll die Gezeiten zu hören, ist sich Ulrike Wolf Thomsen sicher. Genauso wie in Travemünde war auch auf Föhr das Seebad lange Zeit fast nur den Reichen vorbehalten. Sie kamen nicht nur für ein paar Tage, sondern blieben oft für 5 oder 6 Wochen. Und manch einer dürfte gerade auf Föhr einen Kulturschock erlebt haben, wegen der friesischen Sprache und der besonderen Kleidung.
Es ist nicht nur eben das Tragen von friesischer Tracht, die zu Befremden geführt hat. Also die Friesinnen, die auf Feldarbeit gegangen sind, hatten einen Gesichtsschutz, wie wir das heute eben auch als Schnutenpulli bezeichnen würden. Und das war so exotisch, dass manch Urlauber gesagt hat, man fühlt sich in orientalische Länder versetzt.
Wie groß umgekehrt heute der Kulturschock wäre, wenn sich ein Besucher aus dem Orient in sommerliche Halligalli von Grömitz, Sylt oder Büsum verirrt, ist erst recht in Corona-Zeiten schwer zu sagen. Doch eine Erkenntnis nach dem Ausstellungsbesuch im Kieler Landtag ist, es braucht nicht immer einen großen Rahmen, geschweige denn ein Seebad, um das Meer zu genießen. Das ist inzwischen offenbar auch im Kieler Rathaus angekommen. Vor 2 Jahren hat die Stadtverwaltung nur ein paar Schritte vom Landtag entfernt einen kleinen schwimmenden Steg am Ostseeufer verankert. Der Sprung ins Meer bei 18 Grad Wassertemperatur ist gerade in diesen Zeiten unglaublich wohltuend.
Na dann, wem es nicht zu kalt ist. Johannes Kulms über die Ausstellung Seebäderkultur an Nord- und Ostsee in Kiel. Der Turner Prize für zeitgenössische Kunst wird in diesem Jahr durch Stipendien ersetzt. Jetzt steht fest, wer sie bekommt, und Anne Seidel mit den Kulturmeldungen, sie weiß, wer es ist.
Ja, für 10 Künstlerinnen und Künstler hat sich die Turner-Preis-Jury entschieden. Jede und jeder von ihnen bekommt 10.000 Pfund ausgezahlt. Das Geld soll den Künstlern durch die Corona-Krise helfen. Mit ihrer Auswahl deckt die Jury ein breites künstlerisches Spektrum ab. Unter den Stipendiaten sind Fotografinnen, Maler, Filmemacher, aber auch Keramik-, Multimedia- und Performance-Künstlerinnen. Ausgewählt wurde zum Beispiel die ghanaisch-russische Fotografin Liz Johnson Arthur, die seit vielen Jahren das Leben von Schwarzen in Großbritannien dokumentiert. Und der in Wales lebende Installationskünstler Sean Edwards, der im vergangenen Jahr auch schon auf der Biennale in Venedig ausgestellt hatte, auch er bekommt ein Stipendium. Im kommenden Jahr soll der Turner-Preis dann wieder wie gewohnt vergeben werden. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov geht davon aus, sein Land vorerst nicht verlassen zu können. Das sagte er US-amerikanischen Medien. Denn er verfüge nicht über die 1,6 Millionen Euro, die er dem russischen Staat laut einem Gerichtsurteil von vergangener Woche zurückzahlen muss. Diese Zahlung aber wäre die Voraussetzung für seine Ausreise. Dem Regisseur war vorgeworfen worden, Fördergelder in eben dieser Höhe veruntreut zu haben. Ein russisches Gericht hatte ihn daher zu 3 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Unterstützung bekommt Serebrennikov nach eigener Aussage aus dem Ausland. Kollegen in Deutschland, Österreich und Frankreich hätten schon damit begonnen, Geld für ihn zu sammeln. Das Zitronenscheibchen, so heißt ein Bild des Malers Jakob Ochterfeld aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Bild befindet sich aktuell in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, soll jetzt aber an die Erben eines jüdischen Bankiers zurückgegeben werden. Das hat die sogenannte Limbach-Kommission empfohlen, die bei Raubkunstfragen zwischen Museen und den betroffenen Erben vermittelt. Die Familie des Bankiers habe während des Nationalsozialismus schwerstes Unrecht erlitten, so die Kommission. Bei ihrer Empfehlung stütze sie sich allerdings ausschließlich auf moralisch-ethische Erwägungen, nicht auf juristische. Sollten die Erben das Bild in den nächsten 10 Jahren verkaufen, sollte der Freistaat Bayern daher zur Hälfte am Erlös beteiligt werden. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle Konzertliebhaber. Die Hamburger Elbphilharmonie öffnet ab dem 1. September wieder fürs Publikum. Zum Auftakt spielt das NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Ellen Gilbert.
Anne Seidel, vielen Dank für diese Kulturmeldung. Die Grundrente ist beschlossene Sache und die Debatte im Bundestag ist gleich Thema in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Marja Elmenreich.